Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tibi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange. Dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Das Jahr ist vorbei, wir sind schon im neuen Jahr. Happy New Year an alle Hörer. Und der André und ich wollen einfach mal zurückschauen auf das letzte Jahr. Hallo André.
Soll ich wirklich das letzte Jahr zurückgucken? Nein, wir gucken nur auf die Fintech und Payment und Banking News, ja?
Das natürlich. Wir sind hier immer noch der Payment Banking Podcast, genau. was ich gemacht habe in der Vorbereitung, ich habe einfach die Skripte der letzten 11 Monate, weil wir haben keinen Dezember-Podcast gemacht, einfach mal zusammengenommen und dann geschaut. Und das war immer noch sehr, sehr viel. Und dann habe ich einfach mal die AI arbeiten lassen. Ich habe einfach Gemini gesagt, nimm einfach von diesem Skript aller News die relevantesten und clustere sie. Und daran arbeiten wir uns jetzt ab. Wir haben 4 große Cluster, an denen wir diskutieren wollen. Und bevor wir vielleicht reingehen, André, wie schaust du denn zurück auf generell auf das Jahr 2025 im Fintech und im Banking?
Ich habe mich das auch gefragt, ob irgendwas bei mir hängen geblieben ist über das Jahr. Also obwohl wir ja, ich weiß gar nicht, ob wir 12 News-Folgen gemacht haben oder 11 oder 10 oder was auch immer. Ich war ja auch ein bisschen off, aber ich glaube, wir haben trotzdem die News durchgezogen, ne, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Selbst in Chicago, glaube ich, im Krankenhaus haben wir das, glaube ich, sogar gemacht. Also bei mir ist eigentlich gar nicht so viel hängen geblieben, außer dass ganz, ganz viel über Stablecoins gesprochen wurde. Und da habe ich mich natürlich zwischendurch gefragt, ob das bei mir so ein Bias ist, den ich durch meine Tätigkeit bei der DWS und unser Joint Venture All Unity habe oder ob es wirklich so dominant und präsent war. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich nahezu jeder Payment-Player auch über das Thema Stablecoin gesprochen hat und dass das Thema irgendwie eins ist, was in der Fintech-Welt komplett angekommen ist und auch aus der Krypto-Welt rausgerutscht ist, in die wirkliche Payment-Welt und auch in die Banking-Welt, weil viele Banken sich mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn ich auf Deutschland gucke, dann ist bei mir hängen geblieben dieser ganze Wahnsinn bei N26. Zuerst um das Thema neue CEOs und Gesellschafterverträge, natürlich da auch ein gewisser Bias, weil wir natürlich Markus gut kennen und auch immer dann deshalb auch so ein bisschen darauf guckt, was da rund um N26 passiert. Ein bisschen ist bei mir hängen geblieben so dieses Neo-Broker-Thema und dieser weitere Wachstum und dieser weitere Schub, den wahrscheinlich jetzt eine Scalable und vor allen Dingen eine Trade Republic erfahren werden, auch rund um das Thema Altersvorsorge, aber trotzdem auch, was bei denen so im letzten Jahr weiter passiert ist, das ist bei mir hängen geblieben. Weitere Banklizenz bei einer Scalable, die Gründung eines eigenen Handelsplatzes bei der Scalable, bei einer Trade Republic, dieser Wahnsinn auch in der Bewertung. Wenn man dann auf das internationale Neobankenthema guckt und mittlerweile sind sie ja auch Broker und alles, dieser Wahnsinn rund um Revolut, wie groß sie mittlerweile geworden sind, die natürlich noch nicht public, aber Bewertungen, die da gerade aufgerufen werden, die vor allen Dingen durch Secondary-Transaktionen stattgefunden haben, sowohl wiederum bei einer Revolut als auch bei einer Trade Republic, das zeigt einfach schon, wie groß sie geworden sind. Was ist sonst bei mir hängen geblieben, dass es ein IPO gab von Klarna, der mal abgesagt wurde, dann doch gekommen ist. Können wir uns nachher noch angucken, wie erfolgreich das war. Ansonsten ist bei mir wirklich nicht so viel hängen geblieben, außer vielleicht noch, dass eine BaFin weiter sehr, sehr genau auf die Themen drauf guckt und scheinbar so eine Art Playbook zu haben scheint, auf was sie gucken, auf wen sie gucken und eine N26 nicht aus dem Thema rauskommt und wahrscheinlich jetzt auch irgendwann auch eine Trade Republic aus dem Thema Kundenservice, weil die BaFin ja, ja auch das ganze Thema auf der Agenda hat, mit Sicherheit auch nicht drumherum kommen wird, dass da was passiert. Da hört man bei Scalable deutlich weniger, mag aber auch daran liegen, dass sie vielleicht nicht ganz so scalable sind wie eine Trade, dass da nicht so viele Themen hochgekommen sind oder sie haben es einfach viel besser im Griff. So, jetzt habe ich schon ganz, ganz weit ausgeholt, aber sonst hört man, glaube ich, ein bisschen Funding, also auch neue Fintech-Modelle, die dann so ein bisschen entstehen. Da haben wir vielleicht nicht mehr ganz so stark den Blick drauf, aber man hört dann doch immer wieder, dass doch neue Themen entstehen. Und die großen Wetten, die großen Themen, die wir so vor 5 Jahren, 10 Jahren gesehen haben, sind halt in Deutschland, nachdem ich jetzt gerade schon über das Thema Trade und N26 gesprochen habe, so ein bisschen abgestürzt. Ne? Eine WeFox, eine Clark aus dem Versicherungsumfeld, Solaris, da können wir bestimmt auch noch nachher drüber sprechen. Eher auch jetzt mit dem neuen CEO klingt das jetzt nicht nach einer unglaublich geilen Wachstumsstory.
Das war der Fintech-Podcast mit dem Rückblick des Jahres. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freuen wir uns aufs nächste Jahr.
Was ist denn bei dir hängen geblieben, Jochen, wenn du auf 2025 zurückguckst?
Also ich würde es ein bisschen etwas abstrakter anschauen, sagen, wir haben eigentlich vermutlich den Peak im Fintech hinter uns gelassen. Weil du hast gerade eben von den Abstürzen der Fintechs gesagt, das war ein primär großes Thema in Deutschland von unseren großen deutschen Hoffnungsträgern, im Ausland jetzt nicht so sehr. Aber auch die IPOs, die wir gesehen haben, waren jetzt alle keine großen Erfolgsmodelle. Also im IPO ja, aber jetzt rückblickend die Entwicklung nach dem IPO, das hatten wir uns sind alle tief im Rot. Die großen Fintech-Player, Worldline, Fiserv, Nexi, auch tiefrot. Also letztendlich so der große Fintech-Hype hat abgeebbt. Wenn man auch mit VCs spricht, da spielt Fintech keine Rolle mehr. Wir sind im Grunde in der Situation wie vor 10, 15 Jahren im E-Commerce, wo die große Welle E-Commerce vorbei war. Die Investoren auf neue, heißere Themen geschaut haben, geschielt haben, wie Fintech. Und dann letztendlich so eine saure Gurkenzeit angefangen hat, die bis heute im E-Commerce weiterhin der Fall ist. Und ich befürchte, das wird jetzt auch bei Fintech, wenn man nach vorne schaut, passieren. Und da war aus meiner Sicht letztes Jahr der große Scheidepunkt, wo wir weg vom Hype, weg vom großen Wachstumsversprechen hin zu einer harten Realität gekommen sind.
Das nicht schon das Jahr davor auch schon so, dass wir nicht mehr diesen Hype hatten und dass es eigentlich eine Realität eingetroffen ist und dass wir halt sehr stark auf das ganze Thema Profitabilität geguckt haben und dass dieses ganze Thema durch sind. Ist es nicht so, dass wir schon fast ein bisschen durch das Tal der Tränen durch sind und jetzt wieder neue Modelle entstehen?
Nein, ich finde, wenn wir es ins Berliner Ökosystem anschauen, N26 hast du gesprochen, Solaris hast du schon gesprochen, eine VFox, eine Clark, die Probleme haben, eine Element, die insolvent gegangen ist, da hat es richtig reingehauen, eine RatePay, die nur noch Schatten ihrer selbst ist. Und ich glaube, das hatten wir im Jahr vorher nicht. Also wir hatten die ersten Zeichen, aber jetzt die massiven Konsequenzen daraus, das viele verbrannte Geld, die vielen verbrannten VSOPs für die ganzen Mitarbeiter, das haben wir erst dieses Jahr gesehen. Oder bzw. 25 gesehen.
Dann lass uns doch trotzdem mal reingehen in die Sachen, die AI, die KI, die er geclustert hat und vielleicht nochmal einzeln durch die einzelnen Themen durchsprechen, nachdem wir jetzt schon so allgemeiner drauf geguckt haben.
Ja, also was die AI uns geclustert hat, das erste Schwerpunkt ist, Fintech-Funding kehrt zurück und wir haben Exits gesehen. Da hast du auch schon drüber gesprochen. eToro und Circle sind an die Börse gegangen mit wahnsinnig tollen Erfolgs-IPOs in dem Zeitpunkt, als sie IPO gegangen sind. Wenn man jetzt nochmal schaut, am Jahresende sind sie auch 40%, teilweise 50% im Minus.
Circle auch?
Bitte?
Circle auch?
Circle auch, ja. 40% vom Top runtergegangen. Klarna hat ein Börsendebüt gehabt, sich so ein bisschen an die Börse mit schweren Problemen gebracht, sind mittlerweile auch 30% im Minus, haben nur noch eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden, weit weg von den, ich glaube, fast 50 Milliarden, die sie mal früher hatten im Covid-Hype zu einer Secondary-Bewertung. Trade Republic hat eine Secondary gemacht. ID Now haben einen großen Exit gemacht mit 300 Millionen. Also man sieht, es kristallisieren sich ein paar Player raus, die weiterhin Exits schaffen, die auch ein IPO schaffen. Aber so richtig so das große Bejubelte ist irgendwie ausgeblieben.
Wen würdest du denn auf der deutschen Fintech-Landkarte ready for IPO oder kurz davor sehen? Also wir haben ja immer wieder noch das ganze Thema Weltsparen, Raisin. Und ich glaube, die Kollegen in Düsseldorf, Raphael Jonen mit Augsmoney,
ja,
die manchmal so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Erwartest du da 2026 was? Dass Weltsparen, die ja schon ein paar Mal, oder Raisin, die jetzt schon ein paar Mal auch genannt wurden, in Richtung IPO laufen werden und Augsmoney auch?
Also im Grunde haben wir das Triumvirat, wenn du vielleicht Scalable noch dazu nimmst, die vier, die aus meiner Sicht dafür sich qualifizieren. Also Augsmoney, Trade, Raisin und Scalable. Bei allen, mit vielleicht Ausnahme Augsmoney, würde ich sagen, sind sie noch nicht ganz ready. Da fehlt auch bei Raisin noch immer das profitable Wachstum. Also bei Raisin stottert ein bisschen im Moment. Deswegen weiß ich nicht, ob sie für 2026 schon ready sind. Wie gesagt, Augsmoney mal ausgenommen, die sind gut, die performen, sind auch operativ auf dem richtigen Weg unterwegs. Bei allen anderen mal gucken, vielleicht schaffen sie es im ersten Halbjahr richtig Gas zu geben. Ansonsten ist eher vielleicht ein Thema für 2027, 2028.
Glaubst du, dass es überhaupt ein notwendiges Szenario ist? Also, dass man unbedingt public gehen muss? Oder ist auch im Fintech, so wie wir das bei Stripe sehen, möglicherweise der Weg, private zu bleiben und andere Investoren reinzubekommen, vielleicht der richtige?
Ich glaube, da hat sich so ein bisschen die Situation gedreht. Und die ist natürlich auch sehr abhängig von der ganzen generellen Börsensituation, von der ich erwarte, dass die 26 sehr mit vielen Ups und Downs sehr unstet sein wird. Die Investoren wollen irgendwann mal wieder ihren Exit. Und wenn die Finanzmärkte Fintech-Wetten nicht mehr so gut bewerten, wie man ja sieht an den IPOs von Klarna und Co. und auch von den großen etablierten Finanztech-Playern, dann ist es natürlich im Moment eine ungute, unschöne Situation. Und deswegen lieber schnell an die Kohle rankommen, als es noch weiter nach unten gehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Investoren jetzt mal endlich an ihr Geld rankommen wollen. Das kann natürlich mit Secondaries eine Möglichkeit sein, schnell rauszugehen. Aber die Frage, wenn man sich natürlich anschaut, hier eine Secondary damals bei Klarna, eine Secondary bei vielen anderen, die sich dann reduziert haben und Luft aufgelöst haben von der Bewertung, da ist natürlich auch die große Frage, ob nach oben noch überhaupt so viel Gewinne möglich sind, auch dann für die über Secondary reinkommen. Man sieht so ein bisschen diese Veränderung der Investoren, auch der VC-Landschaft. Hier 468 Capital hat ja jetzt angekündigt, sie machen gar keinen neuen Fonds mehr auf. Und wenn du bei Kassenzone die Jahresprediction von Florian Heinemann anschaust, das war auch alles andere als schön, was er für die VC-Szene prognostiziert. Da bin ich eher der Meinung, da wachsen auch die Bäume nicht mehr in den Himmel bei den bisherigen, die sich über Secondaries raus oder rüber gerettet.
Und trotzdem glaube ich, dass nur gerade bei einer Scalable und bei einer Trade Republic und möglicherweise mit Abstrichen auch bei einer Raisin das ganze Thema Altersvorsorge und Verschiebung auf die private Altersvorsorge durchaus nochmal einen Schub geben wird.
Ja, ja.
Weil das Thema auch in 2026 sehr präsent sein wird und ich glaube, viele Menschen auch darüber nachdenken und dann anfangen werden und im Digitalen das Ganze sehr niedrigschwellig mittlerweile gebaut wurde und ich glaube, dass da einfach durchaus nochmal ein Wachstumsschub drin sein könnte und insofern glaube ich, dass da vielleicht nicht so ein Stottern drin ist, wie du es möglicherweise gerade bei Raisin gesehen hast. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Blick auf Payment Player, über die wir gerade gar nicht gesprochen haben und wo auch immer wieder der IPO jedenfalls bei einem im Raum steht, auch wenn es nur inoffiziell ein deutsches Fintech ist. Was ist mit SumUp? Die haben wir gerade in dem Vierer-Triumvirat gar nicht genannt. Und vielleicht noch unser, wenn man auf die deutschen Payment-Player guckt.
Also SumUp halte ich weiterhin immer noch für Börsen-IPO-reif. Die habe ich total vergessen, du hast recht. bei denen läuft alles gut. Bei Unser bin ich mir noch nicht so sicher. Nicht, dass Unser an sich nicht gute Zahlen schreibt, aber die Peer-Levels sind bei Unser natürlich komplett landunter. Also eine Nexi, eine Worldline, eine Fiserv. Und wenn ich an den Börsengang oder an die Börse gehen möchte, werde ich natürlich mit denen und mit deren Marktkapitalisierung verglichen.
Gilt das für SumUp nicht auch, oder siehst du SumUp eher?
Ja, SumUp sehe ich da anders.
Von Adyen und von Stripe.
Genau, SumUp sehe ich da anders, weil SumUp eher ein Tech-Player ist und eher in diesem KMU-Segment ist. Während
oder von unser, Square.
Genau. Wobei Square natürlich auch nicht so gut dasteht. Während unser ja eher bei den großen Acquirern verglichen wird. Und da sehe ich wenig Spielraum für attraktive Bewertungen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass unser erst nochmal offline bleibt, privat bleibt und die Zeit aussitzt. Die sind ja profitabel, insofern das läuft ja auch gar nicht so schlecht. Aber bei SumUp kann ich mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht den Weg gehen werden.
Und vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Early Stage. Hast du irgendwas gesehen im Jahr 2025, wo du sagtest, so endlich gehen mal Leute aus etablierten Fintechs, aus etablierten Banken raus und gründen wieder was? Weil man sagt ja auch oft, dass in der Krise die Chance besteht, da neue Modelle zu bauen oder dass jemand aus den bisherigen Learnings aus bestehenden Fintechs heraus was gebaut hat, was dich beeindruckt hat, oder hast du nichts so richtig gesehen?
Also ich sehe ein bisschen was, aber das ist alles so überschaubar. Wer mich beeindruckt hat, war Flatpay aus Skandinavien, die, obwohl es eigentlich nur 15 Geschäftsmodelle ist, in dem auch SumUp drin ist und in dem auch die klassischen Acquirer sind, dass die tatsächlich wachsen und dass die aggressiv wachsen. Die zeigen, es geht irgendwie doch.
Was bei Molly auch der Fall ist, ne?
Was bei Molly auch der Fall ist, die natürlich auch ein bisschen älter sind schon. Aber sonst hat mich irgendwie keiner großartig positiv überrascht. Auch nicht negativ, aber es ist irgendwie eher Trübsalblasen bei den großen Playern und keiner, der bei den kleinen Playern tatsächlich die Chance nutzt.
Ich bin mal gespannt. Also so ein paar Sachen sieht man, aber auch eher immer so ein bisschen nicht am Frontend, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass mehr und mehr Fintechs dann eher auf der infrastrukturellen Ebene beziehungsweise auf so einer Payment Orchestration Layer, ja, da gibt es ja auch so ein paar Dinge, auch in Berlin, die da stattgefunden haben, dass da was passiert, und das ist natürlich deutlich weniger sexy, aber da scheinen dann doch so ein paar Sachen immer wieder mal zu passieren. Und so ein Thema, was wir ja auch schon mal so ein bisschen gestriffen haben, auch im Umfeld, sind, glaube ich, weiterhin diese Treasury-Lösungen, und hast vielleicht auch mitbekommen, die Kollegen von Textu haben auch gerade ihr Geschäftsmodell geändert, die ja bisher immer auf die Umsatzsteuer-Themen aus dem europäischen Ausland und sowas unterwegs waren, die jetzt auch komplett in das Thema Buchhaltung reingehen, basierend auf den Banking- und Payment-Daten. Was ich damit sagen will, da entstehen, glaube ich, gerade dann noch mal ein paar neue Player, auch in dem schon gehypten, wegen AI von einigen im Fokus befindlichen Buchhaltungs- und Steuerthema. Da kommt, glaube ich, jetzt das ganze Thema Banking- und Payment-Daten als Grundlage nochmal komplett mit rein. Also wenn wir unseren Fokus mal ein kleines bisschen verschieben und die Payment- und Banking-Daten so als Grundlage für Modelle sehen, dann glaube ich, dass da durchaus was passiert. Also da haben wir ja auch ein paar neue Tax-Modelle und Steuerberatungs-Buchhaltungs-Cases gesehen.
Ja, also in dem Bereich, da sehe ich durchaus Wachstum, aber allerdings auch wieder eher nur ein deutsches Wachstum, weil wenn man schaut, die großen Steuerberater haben eigentlich gar keine Lust auf kleine Companies. Also das heißt, da wird eher ein Tool die Zukunft der Buchhaltung und der Steuer gestalten. Also was heute Datev und Steuerberater ist in dem Triumvirat, wird eher vermutlich irgendwie Tools sein. Und da spielen natürlich Bankdaten, hast du vollkommen recht, eher eine wichtige Rolle. Ob das dann neue Player sind, da weiß ich nicht, ob es da reicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch die bestehenden großen Player, die Lexwares, die Sages dieser Welt, das Thema managen können. Schauen wir mal. Aber ja, du hast recht, im Orchestration-Bereich, da gibt's auch was. Aber alles jetzt so lokale Sachen, so die richtig großen Wetten sind aus meiner Sicht durch. Neobanken sind durch, Payment sind durch, Trading ist durch. Es wird jetzt kleinteiliger und nischiger.
Dann bin ich mal gespannt. Ich habe leider gar nicht unseren Rückblick auf 24 gehört, was wir da vorausgesagt haben. Aber ich glaube, dass da noch eine ganze Menge Dinge auch wieder entstehen werden. Und ich bin nicht ganz so auf der mit dem Blick unterwegs wie du, dass du sagst, das Teil der Tränen ist erreicht und da kommt nichts mehr. Ich glaube, da werden immer, und das ist ein kleiner Unterschied zum E-Commerce, ich glaube, in dem Fintech-Umfeld hast du immer Innovationsbedarf, weil das Thema so infrastrukturell ist und manche Dinge einfach auch so eingefahren sind, dass da durchaus immer wieder Platz ist für neue Teile.
Bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass nichts kommt. Ich kann mir vorstellen, dass schon in Nischen Sachen kommen und auch sich weiterentwickeln, aber die großen Wetten, die großen disruptiven Wetten, die sind durch. Und guck dir auch im E-Commerce an, auch da gibt es ja immer wieder neue, paar kleine Player, die kommen, die dann auch groß werden können. Aber so die großen Wetten, die großen Zalandos und Co., die sind durch.
Jochen.
Gehen wir mal ins zweite Segment. Krise, Krise, Krise. Also wir haben vorhin schon angesprochen, RatePay ist total abbewertet. N26, die sind aus meiner Sicht in dem Vergleich zu einer Solaris und der Clark und der VFox und der Element ja eigentlich noch extrem gut da. Die haben vielleicht 1 vor 12 die Kurve noch bekommen. Jetzt auch das richtige große Management im Aufsichtsrat und mit dem CEO reingeholt. Aber sonst ist der für den Fintech-Standort Deutschland eine massive Verzwergung stattgefunden mit vielen Abschreibungen bei Common Shareholdern, vielen Abschreibungen für die Mitarbeiter mit ihren VSOPs. Und das ist, glaube ich, gibt verschiedene Gründe jeweils, aber ist, glaube ich, fürs Ökosystem Berlin oder das Ökosystem Deutschland alles andere als gut gewesen dieses Jahr.
Ja, also ich glaube, du hast diese Wetten gerade schon genannt und wir haben sie ganz am Anfang genannt, ob es ein RatePay, Solaris, Clark, WeFox, Element ist, mit Sicherheit. Ne? Also da hat wirklich eine totale, wie soll man das sagen, Frustration fast schon stattgefunden. Ne? Und N26, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, darf man, glaube ich, gar nicht in diesem Atemzug mitnennen, weil da ist es in der Tat noch auf einem anderen Weg. Aber bei den anderen ist es krass zu sehen. Also RatePay, ich glaube, das haben wir schon seit 2, 3 Jahren gesehen, dass irgendwie diese ganze Nexi-Nummer dann doch nicht so erfolgreich wird. Jetzt hat es wirklich eine harte Abschreibung gegeben. Bei der Solaris, mal ganz im Ernst, also diese Hängepartie die ganze Zeit mit Carsten Hölkemeyer, der im Sommer schon gesagt hat, im September schon gesagt hat, er ist bald weg. Damit halt eine komplette, sorry to say, lame duck war. Ja. Und sie es dann nicht auf die Reihe bekommen haben, ein charismatisches neues Führungs-, was auch immer, sie brauchen ja mehr als einen neuen Vorstand zu gewinnen, ist auch krass zu sehen. Also, dass sich keiner darauf einlassen möchte, außer jetzt jemand, der wirklich aus der zweiten, dritten Reihe von einem FedEx de Giro gekommen ist. Also, würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die charismatische Führungsperson, die jetzt gerade bei Solaris Bank das Ruder rumreißen wird. Vielleicht kommt da noch ein zweiter oder eine zweite. Aber das, was ich jetzt gerade gesehen habe, muss ich sagen, eher enttäuschend. Bei einer Clark war ich eher überrascht. Also vielleicht war das etwas, was man hätte ahnen können, als Christopher Oster gegangen ist. Das hat einen ja schon ein bisschen überrascht. Also wenn Clark so erfolgreich gewesen wäre, wie man es dann teilweise gedacht hat, hätte man nicht damit gerechnet, dass zuerst, glaube ich, der Co-Founder gegangen ist und dann Christopher plötzlich irgendwie zu Open Bank, glaube ich, gegangen ist. Als Deutschland-CEO, nee, das machst du nicht, wenn du halt als CEO irgendwie ein Unicorn führst. Das hat man dann schon überrascht. Bei einer WeFox, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Da haben Pip und Philipp im Doppelgänger-Podcast schon vor 2 Jahren, glaube ich, alles zugesagt. Und das, was da jetzt, glaube ich, übergeblieben ist, ist, glaube ich, nur noch so eine Resterampe. Und mal gucken, was man daraus noch machen kann. Und bei Elements, ich glaube, da ist nie wirklich richtig groß was entstanden. Das war immer mehr Hoffnung. Und jetzt ist es in der Tat hart für, glaube ich, einige Zahnärzte in Berlin, die ihre Vorsorge
Versorgungswerk,
danke, vom Versorgungswerk Berliner Zahnärzte, die da rein investiert haben, was natürlich irgendwie, glaube ich, nicht ganz so toll ist für die, aber ist, glaube ich, irgendwie auch nur ein Rest, was da übergeblieben ist. Ne? Ich glaube, insolvent sind sie, glaube ich, nicht.
Ich weiß gar nicht, ob sie insolvent gegangen sind oder abgewickelt oder was auch immer, auf jeden Fall das Geld.
Und trotzdem, Jochen, also ich glaube, es gibt immer noch auch einige, und wir gucken gerade so auf die einen, auf die großen Dinge ganz am Anfang im ersten Block und jetzt gerade so auf die größeren Krisen. Aber ich glaube, so ein paar Hoffnungsschimmer gibt es dann trotzdem immer noch. Also überleg mal sowas wie bezahl.de zum Beispiel. Du hast gerade gesagt, das ist so eine Nische. Das ist halt auch eine große Nische mit diesen Autohäusern und Werkstätten. Aber ich glaube, wir sehen da durchaus noch ein paar Dinge, die halt dann auch echt eine große Nummer werden können, wo ich mich ein bisschen nicht geärgert, aber wo es schade ist, dass zum Beispiel jetzt auch schon wieder keine europäischen VCs die letzte Runde angeführt haben, sondern amerikanische VCs. Ne?
Ja, wobei vielleicht nochmal auf die anderen zurückzukommen, das Problem ist natürlich immer, du hast diejenigen, die im Schaufenster stehen, die großen Player, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die natürlich auch diese Bewegungen angeschoben haben, die natürlich auch die Chance hatten, über das Ökosystem dann auch weitere Millionäre der zweiten, dritten Managementreihe zu generieren, die dann auch wieder neu investieren, neu gründen. All das hat sich aufgelöst und das ist aus meiner Sicht ein wahnsinniger Schlag fürs Ökosystem. Dass es dann links und rechts trotzdem Erfolgsgeschichten gibt und ich würde Red Republic da auch gar nicht ausnehmen, aus meiner Sicht eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, das ist unbestritten, aber die große Hoffnung, das große Geld, was reinvestiert wurde, was dann quasi so wie im Silicon Valley sich selbst weiter befruchtet und neue Firmen gründet, das ist leider vorbei. Und das ist sehr, sehr schade und eine Riesenchance verpasst. Wie gesagt, N26 mal rausgenommen. Ich glaube, die haben zum richtigen Zeitpunkt die Kurve noch bekommen und haben auch jetzt mit großen Pflöcken eingerammt an Professionalität im neuen Management. Insofern erwarte ich da, dass da auch weitergeht im kommenden Jahr. Aber die anderen, schwierig.
Ja, da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht.
Leider ist es natürlich so, dass diejenigen, die immer skeptisch waren zu diesem ganzen Fintech-Hype, jetzt sich zurücklehnt und sagen, ich hab's doch schon immer so gesagt.
Weiß ich gar nicht. Da würde ich dann doch wieder den Blick auf sowas richten wie eine Scalable und wie eine Trade Republic, wo man sagen kann, da hat Fintech wirklich eine komplette Industrie auf den Kopf gestellt und einfach gezeigt, dass man auch ohne staatliche Förderung, auch ohne staatlichen Rückenwind sowas wie Aktienkultur, Sparkultur, Sparpläne als Altersvorsorge in den breiten oder in den Anfängen von Mainstream reinbekommen kann. Und das hätten halt andere auch hinbekommen können. Und da kann man sagen, die Online-Broker aus den 2000ern hätten das eigentlich auch schon machen können. Die hatten alle Tools dafür und alle Möglichkeiten dafür. Aber du weißt selber, wie schwierig und wie bescheuert die Trading Frontends von denen schon waren. Und da gucke ich dann wieder zurück und sage so, es reicht, glaube ich, wenn dann 3-4 Modelle so durch die Decke gegangen sind. Ein Stripe hat gezeigt, dass man Payment komplett anders machen kann. Adyen hat es gezeigt. Und die Abschreibungen, die du gerade gesagt hast, oder die Vernichtung von Börsenwert bei den alten Playern, zeigt da durchaus, dass da was stattgefunden hat. Ich finde auch weiter Neobanken mit einer Revolut auch mit einer Nubank in Südamerika zeigen halt auch, dass du das komplett auf den Kopf stellen kannst. Eine SumUp hat's gezeigt. Also da würde ich all den Skeptikern aus der Fintech-Welt sagen, klar, alle Modelle werden nicht funktionieren. Und gerade wenn wir dann auch in Deutschland möglicherweise ein paar Sachen nicht ganz so groß skaliert haben, sei es so. Dafür sind ein paar andere wirklich durch die Decke gegangen, wo wirklich krass viel Geschäft von den Etablierten weggeflossen ist.
Total.
Nächstes Cluster?
Gehen wir mal nächstes Cluster. Das ist Regulierung, Compliance. Hängt natürlich mit dem anderen Cluster, den wir gerade eben besprochen haben, zusammen. Aber wir haben ja gesehen, dass die BaFin im Grunde
hast du durchgekommen ist. Ganz kurze Side-Note, damit wir mal sagen, wann wir gerade aufnehmen. Während wir gerade aufnehmen, gibt es gerade eine ganz große Regulierung in Mittelamerika. Ne? Da ist gerade der Präsident von Venezuela ausgeflogen worden. Schon krass zu sehen, was da gerade stattfindet. Das ist aber eine ganz krasse Art von Regulierung, oder?
Das ist sehr starke, ja. Die Macht des Stärkeren, genau. Aber dann gehen wir noch zu Fintech. BaFin greift durch bei den ganzen...
Macht mich gerade trotzdem nachdenklich.
bei den ganzen Acquirern, das war ja schon im Jahr davor der Fall, aber dann gab es dieses Dirty Payment Skandal, wo man dann rausgefunden hat, warum die BaFin in den ganzen Themen so stark drin war, und dann sind sie durch die ganzen Neobanken durchgegangen, N26, Check24, Raisin Bank, dann hatten wir ist keine wirkliche Compliance-Thematik, aber trotzdem ein langfristiges Regulierungsthema, diesen Skandal mit PayPal, dass die Lastschriften nicht durchgeführt wurden, wo man bis heute immer noch nicht so 100% weiß, wer ist eigentlich schuld? Ist PayPal schuld? Sind die Lastschriftverarbeitenden Zentralbanken im genossenschaftlichen Sparkassenbereich schuld, weil die einfach das durchgereicht haben ohne weitere Prüfung und dann Angst hatten, dass zu viel Geld rausfließt? Dann hatten wir das Datenleck bei Bonify, was ja auch ein IT-Compliance-Thema ist. Also Skandale und Skandälchen hatten wir dieses Jahr in schöner Abfolge.
Ja, also absolut. Und ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, also bei der BaFin scheint es so ein Playbook zu geben für bestimmte Themen, die man so abarbeitet. Und das hat man gesehen. Und dieses Thema der PayPal-Zahlung war wirklich echt ein krasses, ne? Muss man echt sagen. Also hat man, glaube ich, in der Form, in der Größenordnung, glaube ich, noch nie gesehen. Ne? Wir hatten mal irgendwann den Ausfall der ganzen Fiserv-Terminals, aber ich glaube, es ist nicht vergleichbar gewesen. Es war einfach ein Ausfall. Und hier ging es wirklich echt um. Scheinbar war es ja ein Software-Problem oder irgendwo ein, wo man irgendwie einen Test gemacht hat und dann sind scheinbar irgendwie irgendwas deployed worden, was ja nicht hätte deployed werden dürfen, ne? Und dann kriegt man das nicht zurückgedreht. Und das hat man bei PayPal irgend zu diesem Problem geführt, dass diese Zahlungen durchgegangen sind.
Ja, wobei das ja eigentlich nur der Auslösefaktor war. Das eigentliche andere Problem war, wie gesagt, bei den Zentralbanken im genossenschaftlichen Sparkassenbereich, weil die Privatbanken haben einfach gesagt, kein Problem. Nur bei den Zentralbanken war es so, dass offensichtlich die Zahlungen ungeprüft einfach durchgearbeitet wurden. Insofern auch die Chargebacks. Und dann, weil diese Summen, die bei PayPal an Lastschriften eingereicht würden, mehrere Millionen pro Transaktion so groß waren, dann offensichtlich ein ungeprüften Fehler in der Verarbeitung der Zentralbanken aufgedeckt hat, dass dann plötzlich große Summen wieder in die andere Richtung gingen, ohne dass da jemand irgendwie auf den Knopf gedrückt hat oder es kontrolliert hat, und deswegen natürlich dann aus Sicherheitsgründen alle Lastschriften abblockiert wurden, was dann zu dem Riesenproblem führte bei PayPal. Also insofern, da gab es ein Problem bei PayPal, unbestritten, aber es gab auch woanders ein Problem und das hat in der Kombination zu diesem großen Desaster geführt.
Hast du das Gefühl, dass es zu irgendetwas geführt hat, außer dass wir da 3-4 Wochen drüber gesprochen haben? Also das ist eine nachhaltige Veränderung dazu beigetragen hat oder dass sie zu einer nachhaltigen Veränderung geführt hat, oder wird das einfach anekdotisch jetzt jedes Jahr auf einem EAI-Kongress oder irgendwo immer wieder erzählt werden, oder hat es zu irgendeiner Veränderung geführt?
Also es hat natürlich garantiert zu internen Strukturveränderungen sowohl bei PayPal als auch bei den Zentralbanken geführt, dass da wohl ein paar Änderungen in Prozessen sind. Aber aus Endkundensicht, und das habe ich damals schon gesagt, in 3 Wochen interessiert es kein Mensch mehr. Die Leute haben das wieder vergessen.
Und der Wechsel an der Spitze von PayPal Deutschland hat aber nichts damit zu tun.
Nee, ist das ein Thema, das er schon gekündigt hatte, bevor das passierte. Also er ist nicht dafür verantwortlich, hat ja auch einen guten Schritt jetzt weitergemacht, er ist bei O2. Und B, hat es mit ihm gar nichts zu tun, weil das ein zentrales Thema auch in PayPal Luxemburg war. Es hat nichts mit Deutschland zu tun. Also von daher, ich glaube, er hat zum richtigen Zeitpunkt gekündigt und hat dann diesen totalen Gegenwind und die internen Probleme gar nicht mehr mitmachen müssen. So, fast perfektes Timing für ihn.
Gut, ja, aber ansonsten hast du natürlich recht. Also diese ganzen BaFin-Themen werden, glaube ich, auch in 2026 weiter auf dem Tisch sein. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich vermute mal, und das hatte gerade lustigerweise, habe ich gerade den Doppelgänger-Podcast gehört, und eine Prediction von Philipp war, dass die BaFin 2026 bei den Neo-Brokern durchgreifen wird. Lag ein bisschen, glaube ich, auch daran, dass er selber ein Support-Problem hatte und einfach nicht nachvollziehen kann, dass bei ihm jetzt Trade Republic immer nur mit einem KI-Robot geantwortet hat und der einfach echt ein Problem hatte, irgendwie an seine Daten zu kommen oder sowas.
Sehe ich genauso. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass die Neobroker in das Fadenkreuz der BaFin kommen. Wir denken nur an die paar Tage oder paar Stunden, wo dann hohe Volumen auf den Systemen waren und die dann halt zum x-ten Mal ausgefallen sind. Also dass sie diese, wenn da mal irgendwie mal wieder hier die Skandale mit Trump und ihren Zöllen zum Ausverkauf an der Börse geführt haben, dass dann plötzlich mal wieder die Systeme nicht verfügbar waren für die Kunden. Ich bin vollkommen bei dir. Ich habe auch bei Trade Republic, habe ja, glaube ich, auch im Podcast schon mal gesagt, ich trade dann nicht mehr. Ich lasse dann meine 2, 3 Sparpläne noch laufen. Den Rest mache ich nicht mehr, weil ich im Bereich der Steuerermittlung, der Spekulationssteuer oder Abgeltungssteuer, das ein komplett Blackbox sehe, da irgendwie werden irgendwelche Transaktionen zusammengemacht, dann kommt irgendwie 3 Wochen später eine Steueroptimierungstransaktion. Das ist vollkommen intransparent im Vergleich zu den anderen Brokern. Und auch meine Kommunikation mit dem Customer Support bei Trade Republic war so, dass ich gesagt habe, okay, ihr versteht es nicht, ihr bin auf jeden Fall nicht mehr euer Kunde. Und von daher, das ist ein Thema.
Noch, kein aktiver Kunde.
Ja, aber kein für Trade Republic kein profitabler Kunde. Sie haben keine nennenswerte Assets-Under-Management mehr von mir.
Na gut, wenn du Sparpläne laufen hast, hast du natürlich.
Nee, ich hab verkauft und da liegen jetzt vielleicht, lass es 3.000 Euro sein, mit einem kleinen Sparplan. Also da ist, ich hab nennenswert alles verkauft und weg.
Ansonsten sollten AUM ja schon irgendwie eine relevante Größe sein, oder? Verdienen Sie daran Geld?
Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht mehr.
Ja, das verdienen jetzt
wieder ganz klassische Brokergeld an mir.
Gut.
Ja, gehen wir mal weiter. Nächster Bucket und letztes Bucket und vielleicht auch ganz gut, dass wir da das als letztes nehmen, weil das eher das Positive ist. Strategische Entscheidungen, neue Geschäftsfelder. Mal positiv gedacht. Was sind denn die Dinge, die im letzten Jahr an Neuerungen kamen und die vielleicht auch dann unser Fintech in diesem Jahr beeinflussen werden? Also wir haben mit Vero im digitalen Euro diese Riesendiskussion zu souveräner Infrastruktur im Zahlungsverkehr. Ist die Frage, ob das dann mal irgendwann kommt und ob wir da auch vielleicht...
Darf ich ganz kurz eine Frage dir stellen, auch in Richtung Vero? Ich weiß ja, dass du immer skeptisch bist zu Vero, aber wenn ich nochmal ganz kurz so ein bisschen den Blick zurückwerfe und dann nochmal kurz auf Vero gucke, was mich ja durchaus doch beeindruckt ist, dass sie wirklich groß das ganze Thema denken und dass sie es nicht klein-klein versuchen. Und ich finde... Nee, finde ich schon, weil sie halt nicht aufhören, sowohl neue Banken onzuboarden, aber halt auch sofort das ganze Thema POS jetzt versuchen anzugehen. Und ich finde, das ist jetzt keine kleine Rumschnubbelei, sondern man versucht es wirklich europaweit zu machen. Ich weiß, da fehlen immer noch Banken, da fehlen immer noch Feature, da fehlen immer noch Dinge. Aber ich finde es schon beeindruckend, dass es nicht so eine kleine Nummer ist, die irgendwie versucht, in Deutschland rumzuhampeln zum Beispiel.
Da hast du vollkommen recht. Ich hab nur ein paar, und diejenigen, die nur zuhören, haben jetzt gerade eben mal ein leises Kopfschütteln nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Bedenken, dass es nicht die richtig große Nummer ist. Weil wenn es eine richtig große Nummer wäre, würde man wirklich paneuropäisch das machen. Und Vero ist, obwohl sie sagen, wir sind paneuropäisch, und auch wenn die Vero Protégés mir sagen, wir haben doch hier ein paneuropäisches Zahlverfahren, es ist nicht paneuropäisch.
Johann, ich gucke nicht auf das Jetzt, ne, sondern ich gucke weiterhin darauf zu sagen, klar, sie haben einfach angefangen mit dem, was jetzt irgendwie auch verfügbar war und mit denen, die dabei sind. Und das ist aber nicht das Ende. Also ich finde ja schon, dass da durchaus eine Traktion drauf ist, auch im Sinne von, dass sie das, was sie sagen, auch liefern. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich sage, das haben sie angekündigt, ist nicht gekommen. Und ich finde, das macht schon einen größeren, nachhaltigeren Eindruck, als man das auch... Erinnert dich an die Zeiten von Peter Reck zurück.
Ja, da, vollkommen bei dir. Also das ist nicht dieses amateurhafte Gestümper wie bei Peter Reck. Ganzes Gegenteil. Sie machen vieles richtig. Sie haben mit der iDeal-Akquisition, mit der Payconic-Akquisition, mit der Paylib-Migration zumindest die dahinterliegenden Banken viel richtig gemacht. Dass man das in Deutschland wieder nicht hinbekommen hat, das ist wieder amateurhaftes Gestümper.
Vielleicht aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, man lässt das einfach liegen, weil es möglicherweise auch im Weg gelegen hätte.
Zumindest die Kunden wären und die Händlerintegration wäre vielleicht nicht im Weg gelegen. Aber andere Diskussion, vor allem im P2P-Bereich. Was mich weiterhin stört, ist diese Abarbeitung am Wettbewerb versus die Hausaufgaben zu machen? Also ich war kurz am Jahresende auf einer Diskussion, da war Schmalzel und wurde von der Journalistin gefragt zu Vero und hat keine Antwort zu Vero gegeben, sondern nur auf dem digitalen Ohr rumgebasht. Also da fehlt das Standing. Wir haben hier was und wir müssen uns gar nicht am Wettbewerb abarbeiten, sondern wir haben was gebaut. Und dass die Tatsache,
dass man sich ständig... Lass mich einmal einhaken. Das ist natürlich auch eine Twitter-Rolle, die wahrscheinlich dann auch Joachim Schmalzel da einnehmen musste. Auf der einen Seite zu sagen, klar, Chairman von Vero, hätte er natürlich über Vero wahrscheinlich besser sprechen können. Ich war nicht dabei, kann das nicht einordnen.
Aber wurde nur zu Vero gefragt.
Aber er hat auch eine zweite Rolle. Und wenn halt auch sein Chef oder sein Chef gerade auf das Thema digitale Euro, ich glaube auch in der gleichen Zeit, du sagst, eingedroschen hat, das weiß ich gar nicht, ob ich das Wort benutzen würde, aber halt seine Kritik geäußert hat, dann ist es möglicherweise so, dass es gerade so im Mindset war. Aber ich bin bei dir. Also lieber selbstbewusst über das eigene sprechen, als nur über die anderen zu reden und gleichzeitig den digitalen Euro auch ein bisschen einzunorden. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also das, was da momentan teilweise von der EZB als wishful thinking in den Raum gestellt wird, ist einfach wirklich auch aus meiner Perspektive großer Quatsch und Geld verbrennen.
Ja, als Infrastruktur ist es sinnvoll, beim Rest bin ich
bei dir. Infrastruktur, ja, aber das sage ich ja, ne? Und da ist aber viel, viel Quatsch dabei.
Aber es geht ja nicht nur um Schmalzel, es ging ja auch Vero selbst, die gegen digitalen Euro kämpfen und da Papiere schreiben. Die Riesendiskussion zum Thema Interoperabilität, wie man mit den anderen Veros in Europa umgegangen ist, um dann plötzlich eine 180-Grad-Wendung zu machen. Da war vieles, wo man sagt, ein souveränes Vorgehen, und souverän meine ich jetzt nicht im Souveränitätsgedanken, sondern im eigenen Standing, ist was anderes. Und das ist das, wo ich bei Vero immer noch sehr große Bedenken habe. Sie haben eigentlich alle Vorzeichen sprechen für sie. Die globalpolitische Lage, dass man das jetzt tatsächlich mal zumindest mal zwischen Frankreich und Deutschland und den paar Ländern dazwischen mal ordentlich aufgesetzt hat. Alles okay, aber die Execution dann und diese links und rechts damit beschäftigen mit anderen Themen, das ist dann doch wieder das amateurhafte kleine Gestümpe. Man könnte das viel anders und viel professioneller machen und steht sich da meines Erachtens im Weg.
Siehst du das bei dem Vero-Management auch? Also, dass sie sich daran abarbeiten? Weil das weiß ich gar nicht genau.
Also dieses Vero-Papier, wenn man mit Martina über digitalen Euro spricht, kommt genau das Gleiche. Die Tatsache, wie sie die Südeuropäer lange vors Gesicht geschlagen haben hinsichtlich dem Standing. Es gab noch gar kein Vero und die Südeuropäer waren super erfolgreich, sollten das irgendwie einstellen. Dann gab es glücklicherweise die Kehrtwende zum Thema Interoperabilität. Wie gesagt, souveränes Auftreten wäre ein anderes, aber ist vorbei, nach vorne schauend. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Vero dieses Jahr sehr positiv überraschen wird. Nicht in Deutschland, weiterhin bin ich sehr skeptisch, aber das liegt nicht am Vero, sondern an der Performance der hiesigen Banken. Aber mit Ideal und in Frankreich kann ich mir durchaus vorstellen, dass Vero positiv überraschen wird. Ich bin skeptisch weiterhin bei Vero am POS. Aus dem einen Grund, es ist halt auf Basis Instant Payment Infrastruktur und es funktioniert vielleicht an der Self-Checkout-Kasse und funktioniert vielleicht im kleinen Laden. Aber an der Supermarktkasse, wo es um Geschwindigkeit geht, ist es schlicht viel zu langsam. Ist die Dauer einer Überweisung viel zu langsam. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Vero da nennenswert Marktanteile gewinnt. Aber es gibt ja genügend andere POS-Use-Cases, wo Vero durchaus eine Rolle spielen kann. Beim Parkhaus, Parken, Bezahlen.
Mal ganz kurz. Wenn ich gerade eine Vero-Transaktion mache, dann ist die wirklich instant. Und es fühlt sich nicht so an, dass es irgendwie so eine große Latenz da drin wäre. Also wenn ich das gerade mache, peer-to-peer, dann ist es wirklich bing, bing. Also so wie ich es in der Supermarktkasse auch erwarten würde. Aber vielleicht bin ich da zu naiv, dass ich die Fraud Protection, die da eingebaut werden müsste, gerade noch nicht so richtig denke.
Also schauen wir mal einen Case. Wir müssen erstmal die App aufmachen, wir müssen was scannen. Dann dauert es 10 Sekunden, also bis zu 10 Sekunden Ablauf der
Ja, aber das meine ich ja gerade. Diese 10 Sekunden spüre ich jedenfalls gerade, wenn ich Peer-to-Peer-Zahlungen mache, nicht.
Mag sein, dass du sofort die Meldung bekommst, das Geld ist raus, aber ist es dann tatsächlich in der gleichen Sekunde drüben.
Wir können
und dann
spielen,
wenn du Vero Kassensystem. Bitte? Ja, das ist amateurhafte Gestümper. Ich habe viele Banken, keine einzige unterstützen. Also von daher, wir haben am klassischen Point of Sale mit der Karte eine hochoptimierte, auf Millisekunden immer wieder optimierte Infrastruktur. Und dann kommen wir mit einer Zahlungsinfrastruktur, die 10 Sekunden dauert. Also ich verstehe mich nicht falsch. Ich fände es sehr gut, wenn wir mehr Wettbewerb hätten, weil das eine sehr günstige Zahlmethode ist. Ich kann mir nur, wenn ich mir die komplette Infrastruktur anschaue, nicht vorstellen, dass es so schnell und so kompetitiv ist mit einer Kartenzahlung. Also NFC-Kartenzahlung. Zack, und das war's.
Wenn du dir heute zum Beispiel sowas anguckst wie ein Payback am Point of Sale, was ja auch eine Lastschrift dahinter ist, ist das dann nicht genauso problematisch?
Nee, im Gegenteil. Weil A, Payback hat initiiert die Transaktion, bevor der Warenkorb überhaupt schon fertig ist. Also ich kann ja mit Payback bezahlen, noch während die Waren gescannt werden.
Weil sie gar nicht sagen, der Warenkorb oder der Wert ist entscheidend für die Zahlung.
Exakt. Und dann habe ich eine Lastschrift und dann ist mit der Initiierung der Lastschrift die Transaktion vorbei. Ob die dann platzt oder nicht, ist irrelevant. Während bei diesen Account-to-Account-based Zahlmethoden muss ich ja warten, die Transaktion auf meinem Konto gesettelt hat als eingehende Zahlung. Oder es kommt dann irgendwie eine Währung, die sagt dazu, wir geben dir eine Zahlungsgarantie. Das ist eine andere Alternative. Solange das alles noch nicht 100% geklärt ist, sehe ich noch nicht, dass die wettbewerbsfähig zu der heute durchoptimierten Infrastruktur ist. Ist nicht die Frage, wie muss es denn sein? Weil es gibt ja 100.000 andere Use Cases im POS, die funktionieren.
Ja, habe ich verstanden. Aber vielleicht sollte man dann einfach mal einen Podcast machen mit Product von Vero über das Thema und du solltest mal Ralf oder Fabian zu dem Thema einladen.
Vielleicht sollten wir mal mit dem Retailer sprechen.
Wie? Aber
einen Payment-Manager vom Retailer, der dann dessen Sicht nicht denjenigen, die Angebot machen.
Was ich ja meine ist, dass du genau diese Fragen einfach mal Richtung Product stellst, ja, und dass man im Podcast tust und vielleicht überrascht es dich ja auch, dass da möglicherweise ein paar Dinge schon vorgesehen sind, eingebaut sind, die am Point of Sale einfach aus deiner Perspektive auch notwendig sind und über die wir jetzt gerade denken, dass sie gar nicht da sind. So, ich will das gar nicht wieder ein Schutzschild um Vero aufbauen, sondern einfach nur sagen, möglicherweise denken sie da am Point of Sale schon weiter, als wir das irgendwie gerade vermuten.
Das mag sein. Ich habe ja auch gerade eben mit der Nachricht das schon angesprochen. Aber nochmal, warum müssen wir oder muss Vero in den Bereich reingehen, wo alles schon durchoptimiert ist? Es gibt links und rechts 100.000 andere Use Cases im Bereich P2P, im Bereich Self-Checkout-Kassen, im Bereich Parken, im Bereich E-Commerce, wo der Bedarf viel größer ist und wo auch die Problematik viel größer ist. Aber ist natürlich schön, und ich meine, wir kennen ja noch die ganze Japital-Thematik, ist natürlich schön, irgendwie die großen Food-Retailer als Logo zu haben. Ich würde nur meine Priorität im Moment erstmal wo ganz anders hinsetzen.
Japital und Vero in einem Atemzug ist gemein.
Ist aber genau der gleiche Use Case.
Lass uns
scanne einen QR-Code.
Lass uns zum Thema, zum nächsten Thema gehen.
NFC ist offen. NFC ist offen. In Deutschland ja schon Jahre, aber jetzt auch tatsächlich.
Wir müssen es doch mal ganz kurz einordnen. Jochen meint damit, dass er als Apple-Fanboy mittlerweile auch andere Zahlvarianten hinter seinen Klick an der Seite legen kann und damit NFC offen ist.
Auf dem iPhone, genau. NFC auf dem iPhone ist offen. So, und was jahrelang gelobbyt wurde von der Kreditwirtschaft, wer macht's dann auf? PayPal sind damit sehr erfolgreich, 5 Millionen Kunden. Gemessen am Onboarding sehr erfolgreich.
Glaube ich auch. Und die Volksbanken, glaube ich, auch.
Die Volksbanken haben jetzt die ersten Piloten, Sparkassen nicht. Volksbanken haben erst die ersten Piloten. Und was PayPal aber auch, also gemessen an Kunden ist PayPal mit Abstand am erfolgreichsten. Was PayPal jetzt auch noch macht, sind massive Cashback-Aktionen. Im Oktober gab es 5% Cashback auf alle Lebensmittel-Einzelhandel.
Gab es nicht irgendwo letztens mal eine Einordnung darüber, dass wenn das wirklich erfolgreich wäre, da wirklich richtig drüber stattgefunden hätte und man aber nahezu nichts gesehen hat?
Das habe ich, glaube ich, gesagt irgendwo. Wir haben 5 Millionen Kunden, lass uns vielleicht mal runterbrechen, wir haben 5 Millionen Kunden, die es jetzt geonboardet sind. Wahrscheinlich mittlerweile,
die es aktiviert haben bei PayPal, ne?
Genau, das war im Oktober, glaube ich, sogar.
Mittlerweile müsste mehr sein. Ich habe das auch gemacht und habe, glaube ich, 2 Zahlungen gemacht und seitdem ist es einfach wieder eingeschlafen in meiner PayPal-App.
Man munkelt, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen Zahlverfahren, über das wir gerade eben lange gesprochen haben, auch ähnlich ist, aber eine andere Geschichte. Also wir haben 5 Millionen Kunden geonboardet, irgendwie Stand Oktober in 3-4 Monaten. Das ist von 35 Millionen Kunden schon mal eine nennenswerte Penetration. Und wir haben diese Cashback-Aktionen. Und das Interessante ist, wenn man zwischen den Zeilen bei den Cashback-Aktionen schaut, also 5% Cashback auf Lebensmittel im Oktober, 5% auf alle Cafés und Restaurants im Dezember, was übrigens PayPal selbst bezahlt, ist das gedeckelt auf 50.000 Kunden. So, jetzt habe ich sowohl beim einen als auch beim anderen strategisch erstmal Mitte des Monats mich geonboardet für den Cashback, weil man muss es aktivieren, und wurde zumindest Mitte des Monats noch dafür freigeschaltet. Das heißt, 5 Millionen Kunden, 5 Millionen plus Kunden.
Genau, und das ist schon mal hier im Podcast ist das schon mal ausgerechnet.
Und Mitte des Monats sind noch nicht mehr 50.000 Kunden für das Cashback-Verfahren aktiviert. Das heißt, die Nutzungsrate ist offensichtlich noch extrem überschaubar. Aber die hauen offensichtlich Marketinggelder raus. Und irgendwann bleibt das aus meiner Sicht beim Kunden, wenn er weiß, ich kriege hier Cashback, dort Cashback, bleibt es so, dass vielleicht die Kunden dann doch häufiger auf PayPal drücken und nicht auf Apple.
Also wie gesagt, gut, dass es auf ist. Ob es wirklich ein Game Changer ist, werden wir sehen. Ich habe ein paar Volksbanken gesehen, die das jetzt irgendwie so total feiern, aber das waren dann eher Mitarbeiter von Volksbanken, weil das aber, glaube ich, auch erst ein Pilot ist. Ich glaube, diese Lobbyarbeit, die da stattgefunden hat, ist, glaube ich, ist es eigentlich nur in Europa, dass es geöffnet wurde? Oder hat Apple das weltweit geöffnet?
Nee, weltweit nicht, aber es gibt ein paar andere Märkte. Ich glaube, Australien ist auch so und Japan, glaube ich, auch so, wo es jetzt auch aufgeht. Also letztendlich der Regulator, der jeweilige Regulator sagt, ihr müsst aufmachen, dann machen sie auf. Aber von sich aus proaktiv ist das nicht.
Gut, dann lass uns weitermachen. Ich habe langsam Frühstückshunger.
Stablecoins, du hast über Stablecoins gesprochen. Stablecoins sind new hot shit. Jeder macht ein Stablecoin. Die PayPals, die Stripes,
gibt
die Klarnas, etc.
Wie viel Platz gibt es für Stablecoins? Wie viele braucht es? Ist auf das eher...
So viele, wie es jetzt schon gibt.
Aber nee, lass mal überlegen. Womit ist es denn vergleichbar? Ist es eher so wie ein PayPal? Ist es eher so wie Prepaid-Karten? Weißt du, was ich meine? Also womit kannst du es vergleichen aus der Payment-Infrastruktur, die wir schon mal gesehen haben? Ist es eher eine Währung? Was ist es?
Ich würde es fast mit Card-Schemes vergleichen. Also wie viele Card-Schemes haben wir? Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, wenn wir global...
Naja, ich glaube, wir haben 2 wirklich global.
Zwei relevante, der Rest ist...
Mit der Max.
Genau. Und damit würde ich es ja vergleichen, wenn man auch die Volumen mal anschaut, Tether versus Circle, also Nummer 1 versus Nummer 2, am US-Dollar-Stablecoin ist die Nummer 1 10-mal größer als die Nummer 2. Und wir reden jetzt nicht über die kleinen Longtails, die da sind. Also von daher, das ist ein Volumen-Play. Und ich glaube, wir werden 1, 2, 3 Stablecoins pro großer Währung sehen oder pro Region. Und der Rest wird wieder verschwinden.
Und was glaubst du, wer hat Chancen, das Ganze zu machen? Sind das eher Crypto-Native-Player, wie wir es bei Circle am Anfang gesehen haben oder bei Tether vor allen Dingen gesehen haben? Oder sind es Bankenkonsortien, wie wir sie jetzt gerade in Teilen gesehen haben? Oder sind es Player aus dem Payment-Universe wie Stripe? Ich glaube auch, dass die Kollegen von Shopify, haben die nicht auch was angekündigt oder gehen die nur auf den Stripe Stablecoin oder nutzen einen von den Stablecoin as a Service Companies wie Paxos?
Ich würde gar nicht unterscheiden, macht es Banken oder macht es Krypto oder Corporates. Ich würde sagen, wird es unternehmerisch getrieben oder nicht? Das macht einen Riesenunterschied. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bankenkonsortien im Stablecoin-Bereich erfolgreich werden, also die jetzt noch gar nicht da sind, aber schon groß Werbung machen, weil die Banken mal wieder nicht zusammenarbeiten. Da gibt es ein Konsortium, was Konkurrenz zum anderen Konsortium ist, aber die Corporates sind bei mehreren Banken und dann müssen sie sich für ein oder mehrere entscheiden. Das hatten wir schon im Blockchain-Bereich, die alle nicht funktionierten. Ich glaube an große unternehmerisch getriebene.
Oder sind es Settlement-Layer für Trading-Infrastrukturen?
Ich glaube, eine Kombination Payment- und Settlement-Infrastruktur im Trading und da unternehmisch geführt. Also ich halte viel von Tether und Circle, ich halte viel von AllUnity, ich halte nichts von den Corporate Stablecoins, also Klarna, Stripe und wie sie alle heißen. Ich halte nichts von Bankkonsortien und ich bin mir relativ sicher, dass sie sich darauf fokussieren wird, nämlich die eher allgemeineren, übergreifenden, unternehmerisch geführten, die werden das Rennen machen. Je mehr Corporate und je mehr Konsortium, desto eher unwahrscheinlich wird es.
Konsortien sind echt selten erfolgreich, ne?
Selten? Vielleicht Mastercard Visa war mal ein Konsortium, ja. Aber es waren andere Zeiten. Aber sonst kenne ich keins, was wirklich erfolgreich war.
Ich bin gespannt, was Stablecoins in 2026 dann schaffen und ob wir möglicherweise die Relevanz kurzfristig mal wieder überschätzen. Aber langfristig werden sie wahrscheinlich da sein, ne? Und ja, als Infrastruktur vor allen Dingen total. Da sein.
Total. Instant Payment haben wir dieses Jahr. Wir haben gerade eben schon Vero gesprochen, Instant Payment. Hast du es denn mal genutzt? Ist es New Normal für dich?
Es ist in der Tat so, wie wir das auch schon, ich glaube, so vor 5 Jahren schon mal irgendwann gesagt haben, dass Instant Payment den New Normal sein muss, was ich sagen will, sein sollte, ist es das für mich mittlerweile geworden. Ich habe mich kürzlich nochmal irgendwann fürchterlich aufgeregt bei meiner 1822 direkt, weil ich eine Zahlung gemacht habe, die nicht sofort angekommen ist, wo ich dann feststellte, dass ich bei denen immer noch einen extra Haken setzen muss. Bei meinen Alltagsbanken, die ich benutze, ist Instant Payment mittlerweile the new normal und ich muss nichts mehr einstellen, sondern es ist einfach automatisch und ja, es ist einfach echt. Ja,
das liegt aber daran, dass du nur bei N26 und Revolut bist. Also bei den Direktbanken, wo ich bin, ist es auch noch nicht new normal. Da muss ich auch jedes Mal diesen Häkchen zählen.
Quanto, Trade Republic, überall ist es the new normal. Und es macht halt einen Unterschied, ne? Wenn du halt selber ganz kurz Geld hin und her schieben willst, möglicherweise für dein eigenes kleines Cash-Management oder du möglicherweise Geld brauchst zum Traden oder für irgendwas anderes und du einfach wirklich im Instant rumschieben kannst. Meine Töchter lieben's, weil ich natürlich mittlerweile einfach auch Instant denen Geld schicken kann. Ich schon früher immer die Anekdote erzählte, dass sie es nicht verstanden haben, dass es nicht funktionierte in Instant. Also insofern für mich ist es New Normal geworden und ich bin froh, dass es endlich da ist und ich habe auch bisher in meinem kleinen Umfeld noch keinen Fraud-Fall gehabt.
Der wird aber kommen, früher oder später. Also
diese ganze Abfrage, Fänger und sowas, was ja auch bei Instant jetzt immer oder was eigentlich immer hochkommt, aber bei Instant möglicherweise noch relevanter ist. Ja, also ich sehe das jedes Mal und fast jedes Mal ist irgendwie der Hinweis, das ist nicht der Originalname und dann mache ich trotzdem weiter.
Ne? Ja gut, aber ich habe noch kein rotes Meldung bekommen. Also ich habe immer diese gelben Meldungen, irgendwas stimmt da nicht, aber es ist fast identisch. Aber bei den roten Meldungen, da erwarte ich vielleicht sogar, dass auch die User Experience sich noch ein bisschen ändert, dass gelb und grün verschwinden werden. Also dass es dann nur so minimal angezeigt wird und nur rot wird so. Alarm.
Ich habe immer nur einen Hinweis bekommen, dass es nicht stimmt oder dass es nicht übereinstimmt. Also ich glaube, die Unterscheidung zwischen Rot und Gelb habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, Rot habe ich noch nie gesehen. Ich habe nur Gelb und Grün gehabt. Wir haben noch gar nicht über AI gesprochen.
Ein bisschen haben wir darüber gesprochen, ganz wenig. Ja, siehst du irgendeine Relevanz bisher, zum Beispiel diese Kooperation von OpenAI und PayPal oder siehst du Agentic Commerce bisher für dich? Machst du schon irgendwas? Machst du deine Reisebuchungen über AI? Shoppst du über AI? Also ich kann es ja zum Beispiel sagen, ich habe gestern ein neues Bett gekauft. Und was ich gemacht habe, ich habe vorher halt gepromptet und bin mittlerweile von Perplexity auf Gemini gewechselt. Und das, was ich dann rausbekommen habe, war in der Tat großartig. Und es war ein Briefing für die Verkäuferin, / den Verkäufer im Bettenhaus, was ich wirklich brauche. Ich habe natürlich gerade besondere Voraussetzungen und das war großartig. Also dafür habe ich es genutzt. Ich habe damit nicht geshoppt, sondern die Vorbereitung des Shoppings habe ich darüber gemacht.
Ja, also ich habe auch nicht geshoppt, beziehungsweise wann immer ich shoppen wollte, beziehungsweise Flüge über eine AI mir buchen lassen wollen. Das war eine Katastrophe.
Und da muss ich halt auch sagen, also der Weg dann zur Transaktion ist immer noch echt ein weiter.
Ja.
Also ich prompte und prompte und prompte und denke immer so, wo ist denn jetzt der Link, dass ich jetzt irgendwie auch mal abschließen kann? Das kommt ganz, 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 ganz selten.
Ja. Ja, ich glaube, die ganzen AIs sind alle noch nicht so 100%
transactional.
Ja, also bestes Beispiel gestern. Ich habe mir von Perplexity was schreiben lassen und wollte es als PDF runterladen. Geht in der Perplexity-App nicht. Da habe ich Perplexity angeschrien, gib mir doch einfach nur ein PDF. Ja, kann ich nicht, ich kann dir keinen Download-Link zur Verfügung stellen. Du kannst hier irgendwie, ich kann dir ein Programm schicken, kannst dir das PDF selbst generieren und bla bla bla. Ich war Ich hab gesagt, hör auf, ich will nicht mit dir reden.
Was mich immer nervt, dass ich den Link meines Chats von Gemini nicht teilen kann.
Ja, bei Perplexity, das hätte funktioniert. Teilen funktioniert, aber kein PDF abspeichert. So, dann bin ich in die Perplexity Web-Interface gegangen. Und da war's. Da war es ein normaler Button unten drunter, PDF runterladen. So, und solange das in diesen AIs zwischen der App und Webinterface noch nicht konsistent ist, können wir über solche Sachen wie Agentic Commerce und Schnickschnack. Das ist ein wichtiges Infrastrukturthema, das kommt. Und ich finde es auch spannend, dass jetzt die ganzen Player sich da vorbereiten, Kooperationen machen. Aber das ist ein Thema, was im letzten Jahr noch nicht relevant war, in diesem Jahr noch nicht relevant sein wird, aber irgendwann relevant.
Ich hatte hier mit Mike und Sascha schon mal gesagt, wir müssten eigentlich mal einen Crossover machen, dass wir mal Mike und Sascha und wir beide mal über das ganze Thema sprechen, weil ich höre den beiden ja auch immer zu und finde deren, wie soll ich sagen, Euphorie rund um das Thema ja auch immer schön zu hören und gleichzeitig immer so, Jungs, ihr seid echt so derartig in eurer Bubble, dass ich echt gerne mal einen Reality-Check machen würde mit den beiden.
Also mein Reality-Check jeden Tag mit der AI ist immer sehr ernüchternd. Also ich höre das auch und ich finde ja auch die Chancen toll und finde die Produkte toll. Ich bin ja gar nicht irgendwie nach dem Motto, das ist alles irgendwie Quatsch. Aber zwischen Möglichkeiten und Umsetzung und vor allem sowas Komplexen wie im Payment gibt es halt dann noch riesen Wege, die gegangen werden müssen. So, ist so ein bisschen wie 1998 und wir reden über E-Payment oder gar Mobile-Payment.
Ja, so Jochen, was haben wir sonst noch, wenn wir auf das Jahr, wir hatten ja ganz am Anfang schon so ein bisschen gesagt, wie war das Jahr? Vielleicht müssen wir jetzt trotzdem noch mal ganz kurz auf das Thema 26 gucken. Was kommt denn? Also was glaubst du denn? Wir haben jetzt zurückgeguckt, haben natürlich jetzt auch schon ein kleines bisschen nach vorne geguckt, aber was erwartest du?
Ich erwarte weitere Konsolidierung und das nicht nur, und das, bitte?
In welchem Umfeld?
Sowohl bei den Fintechs, als auch bei den Banken, als auch bei Transaktionen. Also es wird weiter konsolidiert werden. Es werden ein paar große Gewinner rauskommen. Ich erwarte in
Nischen
neue Ideen.
Wo glaubst du, wo jemand M&A macht? Wo geht was zusammen? Wo verschwindet was?
Also wir haben jetzt über Payment sehr viel gesprochen, über die Worldlines, die Nexis und Co., die Sumups. Ich erwarte da nochmal eine weitere Konsolidierung. Ich erwarte,
glaubst du, dass einer von den Neuen dann so einen alten kauft und das einfach
haben will? Ich erwarte da eine Notfusion, genau. Eine Worldline vielleicht mit einer Nexi.
Okay, aber das ist ja dann wirklich echt eine Notfusion. Also dann kauft kein Neuer einen Alten, sondern die Alten gehen noch enger zusammen und glauben, dass sie darüber dann ein bisschen mehr Wärme hinbekommen und wieder ein bisschen...
Genau. Noch mehr Synergieeffekte. Ich erwarte im Softwarebereich, also du hast vorhin über Textu und Co. gesprochen, also in dem ganzen B2B-Softwarebereich, auch im Bankensoftwarebereich, erwarte ich auch ein großes Rollup. Da gibt es auch viel zu viel kleine, die an sich nicht skalieren. Da kann ich mir vorstellen, dass wir da ein Rollup sehen, genauso wie wir das PIMP gesehen haben, also was da zu den Nexis und Worldlines geführt hat.
Was meinst du?
Dass da so viele kleinere Player zusammengeführt werden.
Sowas wie eine Finsight im Wells oder?
Genau.
Oder keine Ahnung, wie heißt nochmal diese Kernbanksystemanbieter, eine Mambu?
Genau, diese großen internationalen Kernbankensoftware-Player, dass da ein Roller passiert.
Ich habe das Gefühl, dass diese Kernbanksystemanbieter sowieso eine Zeit lang völlig überschätzt waren, weil es aber gar nicht so viele Kernbanksysteme gibt, jedenfalls die auszutauschen sind.
Ja, das sind da guckst du aber zu deutsch drauf, weil wir haben in Deutschland eine Sonderrolle wegen der Atruvia und der Sparkasseninformatik, aber global hast du 100.000 verschiedene Player oder auf Privatbankenseite auch in Deutschland. Und da wird es aus meiner Sicht eine große Konsolidierung geben.
So ein bisschen so, wie auch der Bankverlag gerade gekauft worden ist?
Exakt, in dem Kontext.
Spannend. Was kommt noch?
Souveränität. Also es ist bei Vero natürlich kritische Punkte habe, aber ich glaube, das Hauptthema, und das ist nicht nur im Payment, sondern bei allen anderen Bereichen, im KI-Datenhaltung, im Cloud-Bereich, im Krypto-Bereich, souveräne Infrastruktur in Europa werden das große Thema sein.
Wir haben gar nicht über das Thema EU-ID-Wallet gesprochen, über die ja jetzt auch im letzten Jahr schon ein bisschen gesprochen worden ist und wo es die ersten Piloten gibt und wo Payment ja auch irgendwie ein Thema zu sein scheint und unser Digitalminister das ganze Thema schon gezeigt hat. Glaubst du, da kommt was?
Kommt was, aber nicht 2026. Wenn der Digitalminister jetzt schon sagt, ist es 2027, kommt dann 2026 garantiert nichts.
Glaubst du, das ganze Thema Altersvorsorge und Sparen, da passiert was? Oder wird es eher eine große Ernüchterung geben, weil ein paar ETFs durch eine möglicherweise platzende KI-Blase abstürzen werden? Also dieser,
ja, dass ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Gelernt haben, das in Richtung Altersvorsorge zu denken, dass wir alle einen MSCI World in unserem Depot haben, der natürlich total Mag7-lastig ist, super USA-lastig ist, kommt dann eine Depression.
Also genau in dem Moment,
wenn wir über das Thema Altersvorsorge nachdenken sollen, müssen vom Staat.
Also ich befürchte, wir haben auf der einen Seite eine super Sonderkonjunktur durch dieses Altersvorsorgedepot. Das ist eine tolle Chance für alle, die in dem Bereich unterwegs sind, was gegebenenfalls massiv konterkariert wird durch eine gegensätzliche Entwicklung an den Börsen und die Leute dann doch wieder sagen, oh, das ist ja alles Geld verbrennen. Auch dann auf der Politikseite, die natürlich dann kommen, diejenigen, die die ganze Zeit Unkenrufe sagen und für kapitalmarktorientierte Produkte sind, dann natürlich sich nochmal bestätigt fühlen nach dem Motto, siehste, ist doch nur Zockerei am Roulette-Tisch. Ich befürchte, das kommt in der Kombination genauso.
Das wäre natürlich irgendwie echt verheerend, ne? Wenn das wirklich so kommen würde, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Kapitalmarkt schon ein relevanter Teil für die Altersvorsorge sein sollte. Ne?
Ja, aber eine Korrektur ist auch überfällig, nachdem er jetzt jahrelang so gut gelaufen ist.
Ja, und gleichzeitig habe ich auch heute Morgen den Kollegen von Doppelgänger wieder sehr genau zugehört. Und möglicherweise ist das Thema KI mittlerweile too big to fail. Also wenn du dir anguckst, dass mittlerweile so eine Sonderkonjunktur in den USA entsteht über den Bau von Rechenzentren und wie viel Geld und wie viel Player mittlerweile da rein investieren, dann ist es wahrscheinlich so, dass einfach auch so etwas wie eine OpenAI mittlerweile zu, und jetzt meine ich nicht zu groß, aber zu relevant für das Ökosystem USA geworden ist zum Beispiel und das ganze Thema KI zu groß geworden ist, weil eine Microsoft, eine Google, eine Oracle und auch ganz viele Banken dahinter komplett dahinter stecken.
Das eine, ich schließe das andere nicht aus. Also auch die Banken, Deutsche Bank gibt es ja auch weiterhin. Auch seit der Finanzkrise ist trotzdem 70% im Minus. Also wenn es ein Too Big to Fail geben sollte, und ich kaufe das Argument sogar, heißt schon lange nicht, dass wir trotzdem nicht eine Korrektur sehen und dann irgendjemand einspringt und dann die OpenAIs und die von den vielen Banken finanzierten Rechenzentren dann doch noch irgendwie staatlich schützt, weil es eine relevante Kerninfrastruktur ist. Das heißt aber nicht, dass trotzdem nicht die Firmenbewertungen abstürzen. Und guck dir eine Deutsche Bank an, die ist immer noch 70% minus trotz der Riesenrallye, die sie jetzt in den letzten Jahren hatte, im Vergleich zu 2019, 2020.
Nicht im Vergleich zu
2008, 2019.
Wollte ich gerade sagen.
10 Jahre später.
Wobei ja gerade Trump sich das größte Erdölvorkommen der Welt gesichert hat und das hat ja dann wieder möglicherweise Einfluss auf Rechenzentren und Energie.
Ja.
Jetzt wird es ganz geopolitisch, aber wir sollten aufhören.
Ja, aber schaust du denn tendenziell positiv in das Jahr 2026 oder schaust du eher skeptisch in das Jahr 2026?
Boah, jetzt muss ich da nochmal ganz kurz geopolitisch darauf gucken. Also ich wäre natürlich...
Im Fintech, im Banking.
Aber ganz kurz, ich glaube, das hat ja durchaus eine Relevanz, weil das ja etwas mit Stimmung zu tun hat. Also ich glaube, wenn in Europa der Krieg beendet werden könnte, wäre das, glaube ich, schon mal großartig. Und wahrscheinlich sind wir zu kurz so nah davor, wie wir das jetzt in den letzten 3,5, 4 Jahren noch nicht waren. Das würde natürlich schon, glaube ich, für die Stimmung unfassbar gut sein. Wohl ist es natürlich so, dass du mit der amerikanischen Regierung einfach eine totale Unsicherheit immer hast, was auch unsere eigene Politik angeht oder unser eigenes Wohlergehen angeht, weil wir bisher ja immer darauf bauen konnten, dass wir einfach noch einen starken Partner an unserer Seite hatten. Und da ist eine Volatilität eingekehrt, mindestens mal seit der Rede von Vance auf der Sicherheitskonferenz genau vor einem Jahr, die wir wahrscheinlich so niemals erwartet hätten. Und selbst wenn jetzt der Frieden kommen sollte in der Ukraine und Russland, wird es wahrscheinlich weiterhin so sein, dass wir in Europa über das ganze Thema Souveränität weiter nachdenken müssen und da nicht stoppen dürfen. Und das wird, glaube ich, echt eine super große Herausforderung für Europa, weil wir natürlich durch diese Einstimmigkeit auf EU-Ebene uns weiterhin total auf dem Weg stehen, weil wir halt mit so 2, 3 sehr russlandnahen Staatslenkern aus Ungarn und ich glaube auch aus Bulgarien aber echt ein Problem haben, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die halt eigentlich für Europa gut wären. Das macht es, glaube ich, weiter schwer. So, warum sage ich das? Weil das, glaube ich, dadurch Stimmungen erzeugt werden können, die natürlich dann auch etwas für die Wirtschaft eine Folge haben und mit Mut und dergleichen dann auch etwas zu tun haben und mit Sicherheit. Und wenn ich so auf das Thema Fintech gucke, dann glaube ich halt auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass da durchaus nochmal neue Player gerade auch in der Entstehung sind. Und da bin ich gespannt, ob wir halt in 2026 noch mehr davon sehen. Auf das ganze Thema, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, Altersvorsorgedepot, betriebliche Altersvorsorge, da glaube ich, da wird auf jeden Fall was passieren. Und da sehe ich auch schon so ein paar Player am Horizont, die davon profitieren könnten. Da bin ich wirklich guter Dinge, dass da etwa unser aller Wohlstand passiert. Ansonsten habe ich gerade auch nicht so die Riesenidee für das ganze Thema Fintech, aber vielleicht sehen wir noch ein, zwei IPOs, was du ja schon gerade am Anfang gesagt hast, dass so ein, zwei Player vielleicht ready sein könnten. Und ansonsten bin ich positiv auf 2026, so einfach aus der persönlichen Ecke, dass ich einfach beschissener als 2025 kann es nicht sein.
Ja, also auf der persönlichen Ebene dann vollkommen richtig, genau. Insofern da hoffe ich, dass das auf jeden Fall besser wird. Du hast viele Punkte angesprochen. Ich bin ja prinzipiell, auch wenn ich mal häufig bei vielen Sachen sehr skeptisch bin, aber ich bin ja prinzipiell eigentlich totaler Optimist. Und ich glaube, die vielen auch negativen Punkte, die du angesprochen hast auf der globalpolitischen Ebene, haben eigentlich Riesenchancen für Europa für eine Sonderkonjunktur. Sei es, die Zinsen gehen nochmal runter, weil hier irgendeine Blase platzt, was den Kapitalmarkt dann vielleicht nochmal und Investoren nochmal unterstützt. Sei es das ganze Thema Souveränität oder hier unser deutsches Sonderkonjunktur-Schuldenpaket. Das sollte eigentlich für die hiesigen Player, sei es im Fintech, sei es im E-Commerce, sei es im Tech-Bereich, doch eine Sonderkonjunktur bringen, weil die Souveränitätsdebatte nicht mehr zurückgedreht wird, sondern eher sich noch beschleunigen wird. Und das heißt natürlich, es gibt viele Chancen für hiesige Player, da Teil des Marktanteils eventuell zu bekommen und da schneller zu wachsen im Vergleich zu einem normalen Markt, der sehr stark international und Größenvolumen orientiert ist. Also von daher sehe ich durchaus Riesenchancen. Die Risiken sollten wir nicht ausklammern und nicht mit der rosa Brille rumlaufen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist für die hiesigen Tech- und Fintech-Player und auch für die innovativen Banken ist das eine tolle Chance, die gegriffen werden sollte.
Was kann man noch oben drauf setzen? Also so viel positive Energie am Ende. Jochen, ich wünsche dir einen schönen Samstag hier. Es ist ein Winter Wonderland und das in Hamburg.
Ja, wirklich bei uns hier am Rhein ist ein bisschen gezuckert hier.
Wir haben 10 Zentimeter Schnee. Es ist kalt.
Okay.
Naja. Nee, hier noch. Der zweite Tag in Folge, dass wirklich alles weiß ist.
Okay. Ja, das ist doch ein positives Ende.
Für mich bedeutet das, ich bin gebunden ans Haus. Ich komme nicht mehr raus. Also Rollstuhl und Schnee ist ein Endgegner.
Ist es denn auch mit einem neuen Fahrrad so?
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich mal ausprobieren müsste im Schnee. Das ist eigentlich total gut geeignet dafür. Ich habe mich noch nicht getraut.
Okay.
Alles klar. Dann schönen Samstag.
Bis zum Januar-Review.
Freue mich drauf.
Mach's gut. Tschüss.